Bitte? Was soll ich sagen? Also, was ich da viel von halte, da falle ich selbst mit runter mit meinem Alter. Unter die Geriatrie, unter die Gitarristen.
Ja, hallo und willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Geri unterm Dach aus der 7. Etage Krupp-Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid.
Mein Name ist David Minwegen, Geriater
und Thorsten Jakobs, Ergotherapeut.
Und in unserer ersten Folge wollen wir einmal ja klären, was die geriatrische Arbeit im Kern beinhaltet.
Das wurde ja auch so in unserem Trailer schon gesagt, also was ist die Geriatrie und wer hat es erfunden? Heute lösen wir es auf.
Genau, in unserer Rubrik Zeitreise.
Und ein weiteres Thema wird heute sein, Mobilität im Alter.
Wir freuen uns, heute als Gast begrüßen zu dürfen Frau Vera Folgen, die Abteilungsleitung unserer geriatrischen Abteilung im Alfred-Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid.
Ja, hallo und willkommen. Frau Folgen, Sie sind seit 2023 hier im Krupp tätig. Und dann beginne ich auch gleich mit der ersten Frage. Was hat Sie in die Geriatrie geführt?
Ehrlich gesagt, die Geriatrie hat eher mich gefunden, nicht umgekehrt. Es war fast wie ein Kommissarzufall. Ich war damals Vollblutinternistin in der Notaufnahme und hatte dadurch natürlich häufig Kontakt zu älteren, oft multimorbiden Patientinnen und Patienten. Und ich habe gedacht, was machen die da oben eigentlich in der 8. Etage?
War die Geriatrie auch dort oben?
Unterm Dach. Auch und es hat nicht selten 90-jährige Patienten gegeben, die gesagt haben, bloß nicht in die 8. Etage, danach kommt nur noch der Himmel. Und dann wurde zufällig eine Oberarztstelle in der Geriatrie frei und habe ich mich auf diese Stelle beworben. Und was soll ich sagen? Ich bin geblieben. Vielleicht spielt auch meine neugriechische Ader eine kleine Rolle, denn das Wort Geriatrie kommt ja aus dem Altgriechischen, von Geron, alt auf Deutsch. Und Iatria, also die Heilkunde, zusammengefasst die Altersheilkunde. Das passt dann irgendwie zu mir.
Ich finde, man spürt sofort die Mischung aus fachlicher Neugier und biografischem Zufall bei Ihnen. Und wenn wir schon beim Ursprung des Begriffs angelangt sind, machen wir doch eine kleine Zeitreise und beantworten die Frage, wer hat die Geriatrie eigentlich erfunden?
Zeitreise. Geriatrie, der Rubrik über die Ursprünge und Entwicklung der Altersmedizin. Ja, wir reisen in die 1930er Jahre an einem Ort, der zum Wendepunkt der Geriatrie wurde, und zwar dem Warkworth House in London.
In einem einzigen Raum befanden sich demenzkranke, unruhige Patienten, die teilweise in Gitterbetten untergebracht waren, inkontinente, pflegebedürftige Kranke, aber auch aktive Ältere und alleinstehende Mütter mit ihren Kindern.
Das beschreibt Warkworth House, ein Ort des Elends. Warkworth House war ein klassisches Workhaus, eine Institution, in der Menschen untergebracht wurden, die alt, arm, krank oder schlicht allein waren. Was dort herrschte, war keine Pflege, sondern Verwahrung. Die Zustände katastrophal. Diese Mischung aus medizinisch behandelbaren und chronisch kranken Menschen wurde weitgehend sich selbst überlassen. Es gab kaum Diagnosen, kaum Therapie. Die medizinische Versorgung war minimal. Man versorgte das Nötigste oder auch das nicht.
Doch 1935 übernahm die junge Ärztin Marjorie Vaughan die Leitung dieser Einrichtung. Marjorie Vaughan, die Ärztin, die genauer hinsah und man kann sie bezeichnen als Mutter der Geriatrie. Und was sie tat, sie untersuchte jeden einzelnen Bewohner, Patienten, klinisch, funktionell, achtete auf die Ressourcen des Einzelnen und beleuchtete auch die sozialen Hintergründe.
Und was hat sie dabei entdeckt? Viele der Patienten leiden nicht einfach nur am Alter. Sie haben behandelbare Infektionen, schlecht eingestellte Krankheiten, orthopädische Probleme oder sind sozial isoliert. Sie sind nicht am Ende, sie sind nur vernachlässigt.
Warren beginnt, etwas zu tun, das völlig neu war. Sie teilt Patientinnen und Patienten in Gruppen ein, je nach Behandelbarkeit, Rehabilitationsfähigkeit oder Pflegebedarf.
Sie führt Bewegungstherapien ein, fördert Mobilität, organisiert Reha-Maßnahmen und sie macht eines klar, ein Team ist nötig und notwendig.
Vom Workhouse zur Geriatrie. Wenn wir uns heute fragen, woher die Geriatrie ihre Werte und Struktur eigentlich hat, dann kommen wir direkt zurück auf Marjorie Warren.
Ja, denn vieles, was sie damals eingeführt hat und worüber wir gesprochen haben, prägt ja die Arbeit bis heute. Die funktionelle Diagnostik, die interdisziplinären Teams, das Denken in Ressourcen und nicht nur in Defiziten.
Ja, und auch der zentrale Gedanke bleibt aktuell. Nicht das Alter allein steht im Vordergrund, sondern der Mensch mit seinem individuellen Potenzial.
Kurz gesagt, was in einem Armenhaus begann, ist heute ein hochentwickeltes Fachgebiet mit einem klaren Ziel, Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter erhalten.
Was bedeutet für Sie Geriatrie?
Also ich und wir leben eine geriatrische Medizin als Spezialdisziplin. Aber das Wichtige ist ja, dass wir den Patienten insgesamt betrachten. Es ist in meinen Augen ein ganzheitliches Konzept. Die Arbeit, die ich jetzt seit vielen Jahren ausübe, liebe ich deswegen, weil sie teamorientiert ist. Was mir besondere Freude macht an dieser Teamarbeit, ist die Zusammenarbeit. Das fängt an bei den Pflegekräften, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Logopäden. Der Sozialdienst ist in fast jedem Fall erforderlich. Es gibt Servicekräfte auf unserer Station, die sich ganz besonders eben um das Essen bekümmern. Zu unserem Team gehört ebenfalls eine Psychologin und eine Seelsorgerin, sofern das gewünscht. Und die grünen Damen als Besuchsdienst, die den Patienten Handreichungen machen, Dinge besorgen, gerade einsamen Patienten, die wenig Besuch bekommen, zur Seite stehen.
Weiß ich nicht. Sind wir auf Sendung?
Oh ja, und mit der Rubrik Pfleger Bernd Jürgen fragt sich wieder einmal durch.
Moin Moin, ich bin Pfleger Bernd Jürgen und ich habe da mal eine Frage an Sie. Was bedeutet es für Sie, im Alter mobil zu bleiben? Wurden Sie schon mal geriatrisch komplex therapiert?
Nein, ich wurde noch nicht, aber eben meine Mama, absolut dement, also ganz dement, die ist dann auch gefallen. Genau, und die wurde dann, ist dann nach Essen in die Geriatrie zur Reha gekommen und da haben sie beim ersten Mal, als die Hüfte dann operiert wurde, haben sie es auch wieder trotz Demenz hinbekommen, dass sie wieder laufen konnte danach. Aber nach dem zweiten Sturz ist sie da auch nicht mehr hingekommen, weil da war auch nichts mehr dann zu holen. Also da war sie, aber sie war schon beim ersten Sturz ziemlich dement. Ja, und Papa ist auch, nachdem er gestürzt ist, auch dann nach Essen in die Geriatrie gekommen und 3 Wochen. Und der ist jetzt wieder so weit fit, dass er alleine zurechtkommt. Er lebt seinen Alltag alleine.
Was bedeutet es für Sie, im Alter mobil zu bleiben?
Gute Frage. Also ich bin sowieso immer mit dem Fahrrad unterwegs. Das wird man dann sehen. Also ich meine, mein Schwiegervater, der ist 91, der geht noch immer nicht mit dem Rollator. Also das ist mein Ziel. Und ich mache ziemlich viel dafür. Ich mache viel Sport, ich laufe noch Marathon. Und von daher versuche ich das, dass das so spät wie möglich kommt.
Was bedeutet es für Sie, im Alter mobil zu bleiben?
Damit man unabhängig bleibt.
Nicht auf andere angewiesen ist.
Wurden Sie schon mal geriatrisch komplex therapiert?
Was ist das?
Vielen Dank, Bernd Jürgen. Durch dich haben wir wirklich einen lebendigen Eindruck bekommen, was Mobilität im Alter bedeutet, beziehungsweise wie es durch die Menschen erlebt wird, die du befragt hast. Und
also besonders berührt hat mich die Geschichte der Dame, die erzählt hat, wie ihre Eltern durch die geriatrische Behandlung wieder mobil geworden sind.
Dass ihr Vater nach einem Krankenhausaufenthalt wieder eigenständig gehen kann, das ist mehr als ein medizinischer Erfolg. Es geht um Teilhabe, Lebensqualität, auch um Würde im Alter.
Wie Ihre Mutter, die ja nach dem ersten Sturz und trotz beginnender Demenz so gut auf die frührehabilitative Behandlung angesprochen hat, das zeigt, mit dem richtigen Team und dem richtigen Momentum ist oft mehr möglich, als man denkt.
Ja, leider war es beim zweiten Sturz ja dann irgendwie zu spät. Da war der Zustand schon zu weit fortgeschritten für eine Frührehabilitation.
Das macht natürlich deutlich, wie wichtig Zeitpunkt oder Zeitpunkte sind und wie wertvoll die geriatrische Komplexbehandlung sein kann, wenn sie rechtzeitig startet.
Ja, aber was steckt eigentlich genau dahinter, hinter dieser geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehandlung?
Das ist eine gute Frage und auch eine, die oft Missverständnisse auslöst. In Abgrenzung zur klassischen Rehabilitation beschreibt die geriatrische Frührehabilitation eine besondere Versorgungsform für ältere Patientinnen und Patienten, die sich noch im akuten Krankenhausaufenthalt befinden. Und das bedeutet, der oder die Betroffene sind eben noch nicht rehabilitationsfähig im klassischen Sinne, weil weiterhin akuter medizinischer Behandlungsbedarf besteht. Trotzdem oder gerade deshalb beginnt schon zu diesem Zeitpunkt eine gezielte therapeutische Unterstützung. Ein interdisziplinäres Team, so wie bei uns, aus Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst und ärztlichem Team sowie die Psychologen arbeiten eng abgestimmt zusammen, um funktionelle Verluste zu vermeiden und die Ressourcen der Patientin frühzeitig zu aktivieren.
Sie sprechen jetzt ganz selbstverständlich von Frührehabilitation, aber in der Praxis hören wir doch oft den Begriff Komplextherapie.
Stimmt, viele Menschen sprechen von geriatrischer Komplextherapie. Ursprünglich ist das tatsächlich ein Begriff aus dem Abrechnungswesen und ehrlich gesagt habe ich ihn lange nicht besonders gern verwendet. Aber mit der Zeit habe ich mich damit angefreundet, denn er bringt es eigentlich auf den Punkt, wie komplex unsere Arbeit tatsächlich ist. Wir haben es mit multimorbiden, oft sehr vulnerablen älteren Menschen zu tun. Die Behandlung erfordert nicht nur medizinische Fachkenntnis, sondern auch viel Koordination, Geduld und vor allem Teamarbeit. In diesem Sinne beschreibt die Komplextherapie also sehr treffend, wie viele Fachbereiche gemeinsam an einem Ziel arbeiten.
Welche Ziele werden denn versucht, mit der geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehandlung zu erreichen?
Also die Ziele sind ganz klar. Wir wollen Mobilität wiederherstellen, die Selbstständigkeit fördern, die soziale Teilhabe ermöglichen und vor allem eine Pflegebedürftigkeit vermeiden oder zumindest verzögern. Reha, so heißt es, kommt immer vor Pflege. Und letztlich geht es darum, die Lebensqualität zu verbessern, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Geriatrische Frührehabilitation ist also mehr als eine Therapieform. Sie ist eine vorausschauende, ganzheitliche und koordinierte Behandlung, die den Blick über die akute Erkrankung hinaus richtet. Auf das Leben, das danach kommt.
Ja, das war eine wunderbare Zusammenfassung. Vielen Dank. Und für unsere Zuhörer heißt das, hinter dem Begriff Komplextherapie steckt ein durchdachtes, multiprofessionelles Konzept mit dem Ziel, ältere Menschen in ihrer Selbstständigkeit und Würde zu stärken.
Zu Beginn jeder Behandlung machen wir ja das sogenannte geriatrische Assessment. Es laufen verschiedene Tests, Gespräche, Beobachtungen, damit wir wissen, wo steht der Patient.
Ja, und dann beginnt die Arbeit im Team. Jede Profession, Pflege, Physio, Ergo, Logopädie, ärztlicher Dienst, Sozialdienst, psychologischer Dienst, sieht den Patienten aus ihrer eigenen Perspektive. Und die Kunst ist dann, alles zusammenzubringen in einer täglichen Kurzbesprechung und in einer wöchentlichen Teamvisite.
Wichtig ist halt auch, dass diese Ziele, die wir in der Teamvisite formulieren, auch immer wieder angepasst werden müssen. Das zeigt, Geriatrie ist nicht statisch, sondern
immer in Bewegung. Und in den nächsten Folgen möchten wir Ihnen gerne die Arbeit der einzelnen Teammitglieder und aber auch Disziplinen näher bringen. Wer macht was? Wer ist für was verantwortlich? Wie greifen die Bausteine ineinander?
Ja, und am Ende, so hoffen wir, haben Sie ein Gesamtbild davon, wie Geriatrie funktioniert. da, wie wir gehört haben, Mobilität eine zentrale Rolle in der geriatrischen Arbeit und im Alltag älterer Menschen spielt, wollen wir uns in den nächsten Folgen immer mal wieder mit verschiedenen Aspekten der Mobilität im Alter beschäftigen. Aber nun hören Sie erstmal rein, was bedeutet Mobilität im Alter?
Was ist denn eigentlich Mobilität im Alter? Und Mobilität im Alter, ist es mehr als Fortbewegung? Mobilität im Alter ist Freiheit, Unabhängigkeit. Und ein wichtiger Aspekt, der sich anschließt an die Mobilität, ist die soziale Teilhabe. Und auch ganz praktische Dinge wie
einkaufen gehen, ja, den Müll runterbringen. Die Dinge des täglichen Lebens, die man ohne nachzudenken erledigt, solange man kein Mobilitätsdefizit oder Einschränkung hat, sind auf einmal erschwert möglich. Und ich glaube, es ist gut, sich vielleicht nochmal zurückzuerinnern, wie war das in der Corona-Zeit, als man in Quarantäne saß in der Wohnung und diese nicht verlassen durfte und was das mit einem machen kann. Man muss sich jetzt vorstellen, Menschen, die an Mobilitätseinschränkungen leiden, die sind häufig nicht mehr in der Lage,
die Wohnung zu verlassen. Wir haben ein Beispiel aus dem Alltag.
Stellt euch vor, ihr seid 82 Jahre alt und steht an der Fußgängerampel. Es wird grün, du gehst los und schon ist es rot. Die Autos hupen und du bist schon selber unsicher, hast Angst zu stürzen, weil du in der Vergangenheit mehrfach gestürzt bist. Das erzeugt Stress.
Und diese Faktoren führen gegebenenfalls dazu, zu dem Gedanken, bleibe ich doch lieber gleich zu Hause.
Was folgt daraus? Ich habe Angst, rauszugehen. Ich bewege mich weniger. Die Mobilität nimmt ab, weil ich mich weniger bewege. Und ich ziehe mich immer mehr in meine Wohnung zurück.
Dadurch beginnt die soziale Isolation, aber auch durch weniger Bewegung der kognitive Abbau und auch der motorisch-muskuläre Abbau.
Welche Konsequenz ziehen wir da raus, Thorsten?
Ja, also da wir ja auch hier auf unserer Station immer mal Originaltöne gehört haben von Patienten, die das genauso beschrieben haben, dass sie halt Angst hatten, über die Ampel zu gehen, weil es rot wurde und die Angst hatten, überfahren zu werden. Und es wurde gehupt, ja, was noch mehr Stress gemacht hat. Das ist ja nicht erfunden, sondern das wurde uns so geschildert. Und daraus resultiert, dass wir uns doch unbedingt mal mit einem Städteplaner unterhalten sollten.
Wenn Sie jetzt einen Städteplaner erwartet haben, müssen wir Sie leider noch enttäuschen.
Ja, geplant ist, in Folge 25 zum Jubiläum
diesen euch präsentieren zu können. Jetzt mal zu etwas vollkommen anderem. Wissen Sie eigentlich, was Schwedenspeisung, Schwedensuppe ist?
Und nun Gedichte und Gerichte sowie Erlebtes.
Ich war Schülerin, geboren Jahrgang 41 und 46 in Düssern, zur Schule gegangen und über uns waren die 8 Klässler Jungs im Alter auch von 16, 17, die ihre Eltern oder ihren Vater im Krieg verloren haben und dementsprechend fühlten sie sich immer so als Aufsicht. So. Zur Ernährung bekamen wir Schwedenspeise, die in großen Kübeln geliefert wurde und Familien mit weniger Kindern ab 2 brachten von Vater das Essgeschirr der Wehrmacht mit, durften sich in der Schule satt essen und nahmen Portionen mit. Andere wiederum, die 10 Kinder hatten, was der Wahrheit entsprach, die kamen dann mit größeren Töpfen nach Hause. So, aber die Krönung war, die Jungs, die Älteren, da gehörte auch mein Bruder zu und da oben wurde Schwedenspeise auch verteilt. Großes Gepolter über uns und da hatte ein Junge, der hatte Streit mit Herrn Pastor Schäfer und vor lauter Verzweiflung hat er ihn in den Suppenkübel mit Schokolade gefüllt und mit der Sago-Speise, die wir immer als Froschaugen bezeichnen. Die lief auf einmal, wie gesagt, ich war eine Klasse tiefer und guckte ganz begeistert zur Decke und lief diese kostbare Suppe, die man besser essen sollte, die Wände lang. Mit den Folgen, der Pastor saß im Topf und wir hatten weniger zu essen.
Also Schwedenspeise und Schwedensuppe genannt. Die historische Bezeichnung für ein Programm, das vor allem in Deutschland und Österreich Kleinkindern, jungen Leuten, älteren Leuten warmes Essen, speziell eine Suppe, zugänglich machte. Dieses Programm wurde von 1946 bis 1949, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, durch das schwedische Rote Kreuz Rädda Barnen unterstützt. Letzte Frage, die wir haben an jeden Gast, unterschiedlicher Natur. An Frau Folgen würden wir die Frage stellen, was wünschen Sie sich bezugnehmend für die Geriatrie?
Mehr Platz für Therapie und ein Galileo.
Und irgendwann werden wir aufklären, was ist eigentlich ein Galileo?
Oh, auch das eine spannende Frage. Und wenn Sie natürlich eine Ahnung haben sollten oder eine Vermutung, schreiben Sie
unter geri-unterm-dach@krupp-krankenhaus.de. Zum Abschluss wollen wir noch ein bisschen erzählen, was uns persönlich an der Geriatrie so begeistert.
Ja, in meinem Fall ist es unter anderem die Behandlung, dass sie ganzheitlich und vielseitig ist oder wir Einblick haben in den ganzen Menschen, sein Umfeld und auch in seine Geschichte.
Was ich auch immer wichtig finde, was ist der Wille des Patienten, dass der bei uns ganz oben steht. Wir versuchen, diesen Wunsch umzusetzen. Man merkt alleine nur, dass man es versucht, weil man kann es nicht immer umsetzen, wie viel Dankbarkeit zurückkommt. Das ist etwas, das ich als unglaublich erfüllend empfinde.
Ja, also beeindruckend ist auch immer wieder mal die geballte Lebenserfahrung, die uns begegnet. Viele, viele Geschichten, die wir auch zum Teil hier gerne in kleinen Ausschnitten immer wieder mal aufleben lassen. Welche Biografien, welche Zufälle ein Leben prägen kann oder konnte. Und das dürfen wir miterleben und daraus lernen wir natürlich auch selbst.
Genau, und deshalb haben wir unsere kleine Rubrik ins Leben gerufen, Gedichte, Gerichte und Erlebtes. Das war unsere erste Folge von Geri unterm Dach.
Live aus Rüttenscheid, aus der 7. Etage.
Direkt unterm Dach eben. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie Anregungen, Kritik äußern wollen, freuen wir uns auf Ihre Zuschriften unter geri-unterm-dach@krupp-krankenhaus.de.
Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der aktivierenden Pflege in der Geriatrie, haben auch wieder einen Gast, wo wir uns schon drauf freuen.
Melissa Köllner.
Genau, die Schwester Oberin der Station 7C. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal, so jung hören wir uns nicht wieder.
Und bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.